Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14 R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Welche Chancen bieten geschlossene Immobilienfonds im Jahr 2026? Ein 1A-Lage-Special mit Gordon Grundler von Primus Valor. Geschlossene Immobilienfonds investieren nicht in einzelne Immobilien, sondern in ein Portfolio. Welche Chancen bietet diese Anlageklasse, aber auch welche spezifischen Risiken und welche Chancen bieten sich im Jahr 2026? Ein 1A-Lage-Special mit Gordon Grundler, dem Vorstand der Primus Valor AG, und das hier sind die Fragen im Einzelnen. Primus Valor, wer bist du eigentlich und was machst du im Immobilienmarkt? Wie unterscheiden sich geschlossene und offene Immobilienfonds? Geschlossene Immobilienfonds haben vielfach einen schlechten Ruf. Ist das wirklich so? Primus Valor investiert vor allem in den Bestand. Warum sind dort die großen Chancen nach Meinung von Primus Valor? Wie sieht das Verhältnis aus zwischen Neubau und Bestand? Und ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Investition in den Immobilienmarkt? Und zum Schluss, womit müssen Anleger im Jahr 2026 rechnen, politisch, marktlich oder auch in Bezug auf die Zinsen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir eine besondere Episode, und zwar ist Gordon Grundler von Primus Valor bei uns. Herzlich willkommen hier bei uns in diesem großartigen Podcast.
Hallo Hauke.
Genau, und das Ganze hat natürlich trotzdem das Standardformat. Wir fundieren hier wissenschaftlich, empirisch und versuchen alles so gut wie möglich recherchiert zu präsentieren. Deswegen brauchen wir ihn natürlich immer wieder hier bei uns in der 1A-Lage. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, hallo Gordon, grüß dich.
Hallo.
Genau, bevor wir einsteigen, wir haben dich jetzt angekündigt, wir haben es auch schon im Titel geschrieben, beziehungsweise im Untertitel, aber vielleicht, Gordon, könntest du einfach mal drei Sätze über Primus Valor verlieren und uns mal eine Idee davon kriegen, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr und was habt ihr mit Immobilien zu tun?
Ja, vielen Dank. Also wir sind Marktführer für Wohnimmobilienfonds, also alternative Investmentfonds im Wohnimmobilienbereich, seit knapp 20 Jahren am Markt, haben da so einiges bewegt, investieren in Bestandswohnungen, Bestandsmehrfamilienhäuser, meist sanieren wir die und verwalten die, und nach einer gewissen Zeit, wenn wir es für opportun und für sinnvoll für die Anleger halten, verkaufen wir wieder und haben mittlerweile 7 Fonds auch schon aufgelöst und sind jetzt aktuell beim Platzieren des Fonds Nummer 14.
Genau, den kann man im Moment bei uns auch in dem Opener hören. Das ist der, sag nochmal, Renovation, habe ich gesagt. Aber ist Renovation oder ist es Renovation?
Renovation, da haben wir uns so ein bisschen bei den Schweizern bedient, bei denen ist Renovierung Renovation. Und weil wir einfach damit ausdrücken wollen, dass wir eben was wirklich machen. mit den Bestandsimmobilien. Gerade suchen wir oft auch Bestandsimmobilien, die so ein bisschen Sanierungsstau vielleicht haben. Viele Bestandsimmobilien gehören Privatanlegern, die lange nichts gemacht haben, die vielleicht auch energetisch nicht auf dem richtigen Stand sind. Und die kaufen wir, renovieren sukzessive, oft auch im energetischen Bereich und halten die, verwalten die ein bisschen hoch und verkaufen die nach einer gewissen Zeit wieder. Und deswegen plus, ja, weil wir denken, wir haben eine laufende Mieteinnahme, während wir schon kaufen, aber am Ende auch ein Zusatzgewinn, weil wir einfach daraus was machen und die Immobilie im Verkauf besser dasteht als zu dem Zeitpunkt, als wir gekauft haben.
Gib uns mal so ein zeitliches Gefühl. Wie lange haltet ihr so im Schnitt? Kann man das sagen oder ist das wirklich ganz unterschiedlich?
Also grundsätzlich muss man natürlich was in den Prospekt reinschreiben und ungefähr so eine Erwartungshaltung kommunizieren. Die ist bei uns 7 bis 8 Jahre. Aber letztendlich gucken wir, dass wir es dem Markt auch überlassen, wann es sinnvoll ist. So haben wir Immobilienfonds gehabt, die wir deutlich kürzer gehalten haben. Und aktuell bei den Bestandsfonds, die wir noch haben, wird es wahrscheinlich eine längere Laufzeit sein. Also das kann man vorher einfach nicht ganz genau sagen. Es ist auch nicht sinnvoll für die Anleger, da vorher zu sagen, man macht das jetzt 5 Jahre und dann muss es unbedingt nach 5 Jahren verkauft werden. Sondern man muss schon vom Zyklus auch ausgehen und damit auch ein ordentliches Ergebnis für die Anleger am Ende rauskommt.
Das heißt, im geschlossenen Immobilienfonds, anders als im offenen, habe ich nicht sowas wie eine jährliche Rendite, sondern ich lege an und dann knallt es am Ende. Also sehr salopp gesagt.
Also man hat schon auch eine laufende Rendite, also man hat laufende Ausschüttungen, also Auszahlungen genau genommen, wo man sagt, okay, die Überschüsse, die man mit dem Fonds macht oder wenn man auch schon mal vielleicht einen Teil des Portfolios ein bisschen früher verkauft, dann gibt es Auszahlungen an die Anleger. Aber natürlich der Exit am Ende, der ist dann der eigentliche Rückfluss und der eigentliche Zusatzgewinn. Und beim geschlossenen Immobilienfonds hat man ja einfach einen bestimmten Bestand, ganz konkret und je nachdem, wann man den dann eben veräußert, gibt es dann die großen Rückflüsse, ja.
Okay. Einer der großen Vorteile von geschlossenen Immobilienfonds im Vergleich zu offenen ist, dass sie keine Liquidität für Auszahlungen rückhalten müssen, jedenfalls nicht in dem gleichen Umfang wie offene. Michael, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Rahmen aufmachen. Wie unterscheiden sich geschlossene und offene Immobilienfonds so im ganz Grundsätzlichen?
Ja, ein paar Punkte sind ja schon angesprochen worden. Was einfach ein großer Unterschied ist, der geschlossene Fonds, also ich meine, beide Anlageformen richten sich an Privatanleger und in beiden wird letztlich in ein Immobilienportfolio investiert. Beim offenen ist es natürlich so, dass der kontinuierlich betrieben wird, also er hat quasi eine unendliche Laufzeit und es werden immer wieder Immobilien gekauft und verkauft und man kann immer wieder neu einsteigen. Man kann auch mit sehr kleinen Beträgen einsteigen, also viele, die über die Sparkassen laufen oder Genossenschaftsbanken laufen, da kann man dann über eine Sparrate dann von 50 oder 100 Euro im Monat jederzeit einsteigen. Beim Geschlossenen ist das anders, das ist ja schon beschrieben worden, es gibt ein feststehendes Portfolio, dafür werden Anleger gesucht und wenn eben die Anlagesumme erreicht ist, wird die geschlossen, wird der Fonds geschlossen und dann läuft der eben eine gewisse Zeit. Also beim offenen Immobilienfonds kann man früher aussteigen, man muss allerdings sagen, auch da gibt es ja mittlerweile sehr strenge Kündigungsregeln, Liquiditätserfordernisse, also so ganz flexibel, wie das mal früher war, ist der auch nicht. Aber tendenziell kommt man schneller wieder raus als jetzt zum Beispiel beim geschlossenen Immobilienfonds. Das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied. Und beim geschlossenen Immobilienfonds in der Regel steigt man so ab 10.000 Euro ein. Es gibt keine Sparraten oder ähnliches. Also da sind die Verhältnisse etwas anders. Aber es ist natürlich schon so, wir haben gerade bei offenen Immobilienfonds, und das ist ja jetzt auch wieder ein großes Thema, so ein Liquiditätsthema. Wenn sehr viele aussteigen wollen, weil zum Beispiel eine Abwertung droht, weil die Renditechancen als geringer eingeschätzt werden, dann wird es schwierig für einen offenen Immobilienfonds, dann müssen die teilweise auch geschlossen werden. Also von daher haben wir dieses spezifische Risiko natürlich da auch. Natürlich ist es auf der anderen Seite so ein geschlossener Immobilienfonds, man ist Anteilseigner an einem Unternehmen. Letztlich wird ein Unternehmen gegründet. Also eine Kommanditgesellschaft ist das Typische. Und man trägt natürlich auch ein unternehmerisches Risiko. Und man hängt natürlich auch vom Initiator ab. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also von daher sind die Risiken etwas anders, aber die Renditen sind typischerweise beim geschlossenen Immobilienfonds natürlich dem Risiko angemessen dann auch entsprechend höher.
Du hast es gerade schon angesprochen, das Risiko ist oftmals das, was die meisten Leute denn doch zurückschrecken lässt, wenn sie über geschlossene Immobilienfonds sich informieren oder in Wahrheit nicht viel wissen, müsste man fairerweise sagen. Der Ruf ist nicht besonders gut, könnte man sagen. Oder es hat irgendwie immer mal wieder so ein paar geschlossene Immobilienfonds gegeben, die jetzt nicht so performant waren oder auch sogar für Schlagzeilen gesorgt haben. Was hältst du dem entgegen, Gordon?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass geschlossene Immobilienfonds schon risikoreicher sind als offene. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, wirklich mehr Geld zu verdienen. Ja, also einfach mehr Rendite zu erzielen, weil man einfach ein ganz konkretes Portfolio hat, mit dem man ganz konkret agiert. Michael hat es ja schon gesagt, mit wenig Liquidität, den man irgendwie zurückhalten muss. Und man muss auch nicht als Initiator und Manager so agieren, weil ständig irgendjemand vielleicht rein oder auch wieder raus will, sondern man hat ein geschlossenes Portfolio, mit dem man wirklich eine gewisse Laufzeit arbeitet. Und Risiko wird oft in Deutschland so als was Negatives gesehen. Sicher ist es so, dass es gewisse Anleger gibt, die einfach dann nicht in geschlossenen Fonds gehen sollen. Aber das ist bei Aktien oder anderen Wertpapieren ja auch nicht anders. Ja? Da sagt man ja auch nicht, ja, die Aktie ist jetzt risikoreich, ja, aber die Aktie ist halt dafür vielleicht aber auch sehr chancenreich. Ja? Also insofern ist es muss einfach ein faires Verhältnis sein. Und das Chancen-Risiko-Verhältnis muss einfach fair sein. Und das ist bei einem guten geschlossenen Immobilienfonds einfach der Fall. Mittlerweile vor allen Dingen auch deswegen, weil wir eine Regulierung haben. Also man ist ja im selben Gesetzbuch geregelt, ja, im Kapitalanlagegesetzbuch. Also so diese ganz wilden Nummern, die man so früher hatte, ja, die sehen wir nicht mehr. Wir sind ganz eng unter der Kontrolle der BaFin, was formelle Voraussetzungen angeht. Aber dennoch ist es natürlich so, je nachdem, in welcher Marktphase man kauft, kann man eine hohe zweistellige Rendite machen. Das haben wir schon geschafft. Oder kann auch mal Verluste erleiden. Das ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, ein faires Investment heißt ja nicht, dass es risikolos ist. Also es ist einfach ein ganz anderes Produkt, ein geschlossener Immobilienfonds, ein offen.
Was würdest du so im Schnitt sagen, wenn ich mal ganz kurz zwischenfragen darf? Was ist so ein Renditehorizont, den ich erwarten kann? Also gibt es da sowas wie einen Korridor, wo man sagt, also wenn alles normal läuft, halt Primus Valor normal, dann könnt ihr euch einstellen auf 10% oder 12 oder 8 oder was ist so euer Korridor?
Ja, ich glaube, es ist immer ein bisschen, muss man das ins Verhältnis setzen zur risikolosen Anlage. Ja, ich glaube, das ist einfach logisch. Wenn die risikolose Anlage auf Festgeld oder AAA-Anleihe auf 5 Jahre vielleicht irgendwie 3% ist, dann sollten wir mit unseren Fonds schon 5-6% machen. Ja, mit allen Möglichkeiten auch mal Verlust zu machen, klar. Ne? Aber das ist so. Und wir haben auch schon 10 gemacht, das war aber nie prospektiert. Das war eben zu einer Zeit, als Immobilienmärkte außergewöhnlich gut gelaufen sind. Da hat man als Asset Manager zu seiner eigenen Rendite, die man erwirtschaften konnte für die Kunden, hat nochmal die Marktrendite dazugekriegt. Ja? Also das würden wir aber nie versprechen. Also im Moment sagen wir, wenn wir 6%, 6,5% erwirtschaften nach Kosten in einer Laufzeit von 8-9 Jahren, dann sind wir sehr zufrieden. Weil es ist ja auch keine sehr risikoreiche Anlage, gerade jetzt kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, bei den aktuellen Einkaufspreisen. Ja? Also im Moment sehen wir kein riesengroßes Risiko, dass wir Geld verlieren die nächsten Jahre mit Immobilien in Deutschland.
Vielleicht nochmal zu dem Ruf auch. Ne? Ich glaube, der Ruf ist ja so in der Wiedervereinigung oder nach der Wiedervereinigungsboom hat der gelitten. Da sind einfach sehr viele Fonds aufgelegt worden, vor allen Dingen aus steuerlichen Gründen. Und als die Erwartungen dann nicht eingetroffen sind, sind viele Investmentfonds ja dann auch in die Insolvenz gegangen. Und danach gab es nochmal, ja, es gab natürlich auch die Schiffsfonds oder die Filmfonds, die alle so ein bisschen schwierig waren, ne, vom Konzept her. Und ich glaube, dadurch haben die geschlossenen Fonds so insgesamt einen relativ schlechten Ruf bekommen. Aber man muss wirklich sehen, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also es gibt sehr strenge Regulierungen, sehr strenge Prospektpflichten etc. All das muss eingehalten werden. Und so hat sich schon auch die Spreu vom Weizen ein bisschen getrennt. Aber natürlich ist es bei dem Markt auch ganz entscheidend, dass man eben nicht nur auf die Immobilien guckt, in die man investiert, sondern natürlich auch auf den Initiator schaut, den man da, also letztlich so wie bei dem Immobilieninvestment natürlich auch sagen muss, es kommt nicht nur auf die Immobilie an, in die ich investiere, sondern die Verwaltung ist natürlich auch nachher ganz, ganz wichtig. Und noch wichtiger ist natürlich bei einem geschlossenen Fonds, dass man von dem Management entsprechend überzeugt ist. Deswegen, aber es gibt einige Marktteilnehmer, die ja schon sehr lange dabei sind, die einen guten Track Record haben und das ist natürlich was, worauf man schauen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in so einem Markt auch immer Risiken. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, die Insolvenz von Project Development gesehen, die sich auf Neubau konzentriert hatten, wo es dann eben spezifische Risiken gab. Das kann man nicht ausschließen. Aber ich würde auch sagen, dieser ganz schlechte Ruf, den da viele haben und die von vornherein sagen, da lasse ich die Finger von, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt, ne? Und gerade wenn man jetzt eben so ein größeres Portfolio auch selber hat, macht das durchaus Sinn, denn der große Charme ist ja, dass man eben A, einen professionellen Investor hat, in den man da investiert, und dass man eben dieses Portfolio hat. Ja, das Portfolio, die Immobilien bleiben ja, selbst wenn eben der Initiator insolvent gehen sollte, die Immobilien sind ja trotzdem da. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel zu den Filmfonds, wo dann ja teilweise das ganze Projekt dann gestorben war. Aber die Immobilien, gerade wenn man in den Bestand geht, die sind ja trotzdem da. Es wird dann alles ein bisschen komplex etc., aber werthaltig ist es trotzdem.
Darf ich noch eins ergänzen dazu?
Unbedingt.
Was mir wirklich persönlich sehr wichtig ist, für die Hörer auch. Wir haben in den letzten Jahren und auch aktuell immer wieder Fonds im Immobilienbereich, die aber eigentlich keine klassischen Immobilienfonds sind. Wo die Anleger wirklich denken, sie machen einen Immobilienfonds, aber in Wirklichkeit ist es ein Schuldversprechen. Also ist es eigentlich eine Anleihe gezeichnet worden, ja, dem Initiator gegenüber. Also es wäre so, als wenn wir jetzt eine Anleihe machen und sagen, so, gebt uns als Firma Geld, was wir aber damit machen, ist unser Ding. Also wo der Anleger praktisch nicht mittelbar über ein Grundbuchfonds gesichert ist, sondern praktisch einem Unternehmen Geld gibt. Und dann wird Immobilienfonds drüber geschrieben. Und da haben wir gerade in den letzten 2-3 Jahren auch ein paar Insolvenzen gesehen. Und da müssen die Anleger wirklich aufpassen, weil die schreiben Immobilienfonds drüber, aber es sind eigentlich Anleihen, sind eigentlich, und das ist gerade im Moment in dem verrückten Markt für Unternehmen interessant, die händeringend Geld und Kapital suchen, die dann 7-8% auf den Coupon schreiben. Ja, und Geld einsammeln, aber eigentlich gar nicht, das Underlying ist gar nicht die Immobilie, sondern da gibt der Anleger dem Unternehmen Geld. Also da sehe ich gerade wieder aktuell ganz wilde Konstruktionen, und da sollte man wirklich drauf achten, gerade wenn mit sehr hohen Zinsen geworben wird.
Ja, okay, guter Hinweis. Ich habe nochmal eine Frage zu dem, was ihr da inhaltlich eigentlich tut. Primus Valor hat sich auf die Fahnen geschrieben, vor allen Dingen in den Bestand zu investieren. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, also verstehe den Initiator, warum seht ihr da die große Chance?
Also dadurch, dass wir Publikumsfonds machen, war es uns immer sehr wichtig, dass wir mit den Fonds von Anfang an einen positiven Cashflow haben. Dass also sofort Einnahmen da sind. Das war uns immer wichtig, weil wir denken, okay, es sollte eine bisschen konservativere Anlage sein, und wir wollen nicht das volle Baurisiko haben, keine Einnahmen in dem Fonds, hat alles eine Existenzberechtigung, aber wir haben halt gesagt, wir wollen eine Einnahme haben, und bei einer Bestandsimmobilie haben wir halt sofort die Mieteinnahme. Und dann haben wir gesagt, es gibt Marktphasen, wo wir vielleicht nicht so gut und optimal verkaufen können, weil der Markt da gerade nicht funktioniert. Und dann wollen wir trotzdem noch einen Fonds haben, der Geld verdient, und wollen selber aussuchen. Wir wollen nicht nur vom Exit abhängig sein, den wir beim Verkauf haben. Und das wäre halt beim Neubau der Fall. Kann auch super funktionieren, aber wir haben eben gesagt, wir wollen Einnahmen haben, und wir wollen etwas Ruhe haben bei der Überlegung, wann wir verkaufen. Und außerdem ist es natürlich so, es gibt viele interessante Bestandsimmobilien, die einen großen, großen Renovierungsbedarf haben, und wenn da niemand investiert, dann geht es dem deutschen Markt halt auch verloren. Und wir reden immer über Neubau, aber wichtig ist eben auch den Altbau in Deutschland aufrechtzuerhalten und auch den zu erneuern. Und da ist einiges zu tun. Da sind wir eigentlich noch viel zu klein dafür.
Gib uns mal ein Gefühl dafür, wie viel habt ihr insgesamt so an Immobilien? Und also sagt man bei geschlossenen Immobilienfonds auch Millionen under Management, oder ist das eher, ja, okay. Dann.
Also insgesamt haben wir so 1,2 Milliarden jetzt bewegt mit An- und Verkäufen. Aktuell betreuen wir 750 Millionen Assets. Das sind knapp 10.000 Wohnungen.
Das ist meine Hausnummer. Das ist schon eher nicht so richtig klein. Was sagst du zum Thema Verhältnis Neubau zu Bestand, Michael? Nun hat Gordon gerade gesagt, also Bestand ist eigentlich attraktiver, weil da geht's sofort los, da ist sofort alles fertig. Da hat man noch für unterwegs uns, schon Einnahmen. Ja, ja. Aber erzähl mal, Michael. Wie ist da das Verhältnis?
Also natürlich ist Neubau auch spannend, ne? Wir haben jetzt die steuerlich, also jetzt für den Privatanleger zum Beispiel, ne? Wir haben die steuerlichen Abschreibungsregeln. Es gibt teilweise sehr, sehr spannende KfW-Förderungen wieder. Die EH55-Förderung ist wieder aufgelegt worden. Es gibt teilweise auch für besonders energieeffiziente Gebäude dann nochmal eine spezifische KfW-Förderung. Je nachdem, wenn man eben bestimmte Kriterien erfüllt, kann man ja sogar die Abschreibung nochmal erhöhen. Also all das spricht natürlich auch für Neubau, aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich sehen, die Neubaukosten sind auch sehr, sehr hoch. Ja, also es ist irgendwo auch eine gewisse Kompensation dafür, dass die Baukosten da sehr, sehr groß sind. Also und von daher ist Bestand allein deswegen preislich natürlich schon attraktiv. Das muss man sehen. Aber jetzt hier in dem Fall der geschlossenen Immobilienfonds, und das habe ich auch immer gerne betont, wir brauchen ja letztlich Investoren im Markt, die großvolumig Sanierung durchführen. Ja, wir müssen rund 40% des Immobilienbestandes ja noch sanieren. Die erreichen nicht den Energieeffizienzstandard D. Und wenn wir es sogar noch weiter fassen, ne, wir kommen bald dazu, dass ja die EU-Gebäuderichtlinie auch eingeführt wird und umgesetzt werden muss. Also wir haben noch wahnsinnig viel zu tun. So, und das Problem ist ja für den einzelnen Investor, dass er das oftmals gar nicht wirtschaftlich leisten kann. Wir haben ja noch dazu das große Problem, dass in vielen Mehrfamilienhäusern, wo eben eine Wohneigentümergemeinschaft ist, dass die da hilflos oder heillos überfordert sind, das überhaupt zu stemmen. Also da kommen, glaube ich, alleine deswegen in den nächsten Jahren ganz viele Bestände auf den Markt von älteren Eigentümern, aber auch von Wohneigentümergemeinschaften, die sagen, das können wir uns gar nicht antun und das wollen wir nicht. Und da braucht es ja wirklich Investoren, wie das jetzt Primus Valor macht, wie das aber vielleicht auch andere machen, die sagen, ja, wir kaufen großvolumig und investieren in den Bestand und können dadurch eben Größenvorteile realisieren. Wir haben die Handwerker, wir haben die Unternehmen, die das können, und dann können wir das eben auch wirtschaftlich darstellen. Und das ist eigentlich der Charme, den wir hier haben. Also ich würde sagen, für den Einzelinvestor kann man gut abwägen, ob man Neubau oder Bestand macht. Beides hat seine Berechtigung. Ich glaube, da gibt es auch bei beiden Chancen. Aber jetzt gerade dieses großvolumige Geschäft mit Bestand und dann das zu sanieren auf ein vernünftiges Maß, das macht schon Sinn. Ja? Und ich glaube, wir brauchen im Endeffekt, Gordon hat es ja angesprochen, wir haben da wahnsinnig viel zu tun. Primus Valor alleine ist da auch zu klein. Also es braucht tatsächlich noch mehr institutionelle Investoren, die da einsteigen, damit in irgendeiner Weise diese Ziele bis 2045 auch erfüllt werden können.
Gordon, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Investition in den Immobilienmarkt? Also sind es vor allen Dingen die energetischen Sanierungen, die viele Bestandshalter dazu bringen zu verkaufen, oder ist das ein Generationending, oder ist es jetzt gerade besonders günstig, oder?
Also ist es auf jeden Fall so, dass sehr viele Bestandshalter, Michael hat es ja auch gerade schon gesagt, was das Thema Sanierung angeht, komplett überfordert sind, das Kapital gar nicht aufbringen können oder wollen. Auch Altersgründe natürlich, aber vor allen Dingen auch die stark gestiegenen Zinsen. Die Leute hatten ihren Businessplan und der funktioniert jetzt halt gerade überhaupt nicht mehr. Dann haben wir natürlich auch gestiegene Preise für Baumaßnahmen, für Renovierungsmaßnahmen, stark gestiegene Preise. Also wir haben immer noch im Markt, so nehmen wir das wahr, einen Käufermarkt. Also es müssen sich Leute, und das wird dieses Jahr auch noch deutlich spürbar sein, dass viele sich von Beständen trennen müssen. Ja, und der eine oder andere hängt auch wirklich noch kurz vor der Insolvenz, auch größere Investoren. Also der Marktbruch, den wir da vor 2,5 Jahren hatten, der ist noch lange nicht ausgestanden. Und insofern erzielen wir im Einkauf hervorragende Preise. Und sind auf der anderen Seite natürlich auch als Bestandshalter diejenigen, die nicht verkaufen wollen in unseren Altfonds, ja, sind ja auch betroffen. Also wir haben einen Käufermarkt, ganz klar. Und insofern, wer den Mut hat und sich jetzt nicht vor dem zu großen Pessimismus in Deutschland anstecken lässt, der sollte wirklich investieren. Wir sehen da wirklich Preise, die haben wir das letzte Mal vor 7, 8, 10 Jahren gesehen, nach wie vor.
Okay. Also das heißt, die Preise sind sogar runtergekommen für die Bestände, ist deine Beobachtung?
Ja, also die Bestände, gerade die Sachen, die wir kaufen, sind enorm runtergekommen. Natürlich auch durch politische Maßnahmen, Energieklasse, Michael hat es ja auch gerade gesagt. Also gerade mit schlechter Energieklasse und Leute, die jetzt nicht einfach mal 1 Million nachschießen können, die haben ein echtes Problem, wenn die jetzt noch eine Zinssteigerung kriegen. Die haben vielleicht vor 5 Jahren festgeschrieben, noch mit einer 1 vom Komma oder 2 vom Komma. Können die Baumaßnahmen nicht durchführen. Es ist eine Fluktuation in der Wohnung. Die Wohnung ist vielleicht vor 30 Jahren das letzte Mal gemacht worden. Ja, allein E-Check, gesetzliche Vorgaben, das ist schon sehr hart. Und oft ist der letzte Ausweg einfach zu verkaufen. Und da muss man sagen, davon profitieren wir im Einkauf ganz klar. Beim Fonds 12 schon sehr stark, wo wir extrem antizyklisch unterwegs sind. Und es gibt jetzt außer uns auch noch so zwei, drei weitere, die jetzt mittlerweile wieder kaufen. Das war vor 2 Jahren noch nicht so. Aber es ist immer noch hart. Also es ist immer noch, sind immer noch Preise. Ich schätze, also wir nehmen das wahr, wir sind 20% unter den Höchstpreisen. Bei Mehrfamilienhäusern mit etwas schlechterer Energieklasse. Bei Eigentumswohnungen im Einzelverkauf sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber bei Mehrfamilienhäusern mit Renovierungsstau sieht es immer noch ziemlich düster aus. Und im Einkauf dafür natürlich super.
Und wenn du mal über die, aus dem Nähkästchen sozusagen über die Faktoren plaudern magst, kannst, ich meine, es hängt natürlich immer davon ab, was man dann aus der Miete hinterher noch machen kann, aber wo sind wir da? Gib uns mal ein Gefühl.
Oh gut, das ist natürlich jetzt eine wahnsinnige Bandbreite, wenn man sagt, okay, in Dortmund ist die eine Straße ist so und 100 Meter weiter ist schon wieder zwei Faktoren anders. Aber also in guten Lagen sehen wir weit und breit keine 20 mehr. Also in München jetzt vielleicht oder so. Ne? Und in etwas schwächeren Lagen sehen wir schon wieder 14, 13,5, 15, sowas um den Dreh. Ja. Mit viel Potenzial nach oben dann. Ne? Also gerade, müsst ihr euch vorstellen, wir haben 20 Wohnungen. Bei den meisten Wohnungen wurde jetzt vielleicht 25, 30 Jahre nichts mehr gemacht. So, und wenn du da jetzt Fluktuation hast, dann musst du investieren. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Das sind allein gesetzliche Vorlagen, zum Beispiel der E-Check, das kostet richtig Geld. So, und wer das nicht aufbringen kann, kann eigentlich nicht vermieten. Ja, so, und also nicht sauber, nicht gesetzlich. So, und dann musst du dort investieren. Und viele schrecken da die Waffen, weil sie einfach nicht mehr können. Ja, und lassen da lieber leer stehen. Ja, und das ist natürlich das Potenzial, wenn wir dann ein Mehrfamilienhaus kaufen mit 20 Einheiten und 3 stehen leer, weil dem Verkäufer des Geld gefehlt hat, können wir da natürlich rein, können sagen, wir kalkulieren das mit ein und sind dann sofort bei 20, also nach einem halben, dreiviertel Jahr, bei 20 vermieteten Wohnungen statt auf 17 und haben allein da schon eine Mietsteigerung und dadurch natürlich eine Wertsteigerung erreicht. So funktioniert das Geschäft.
Okay, das heißt, der Bestandsmarkt nach wie vor attraktiv. Michael, was sagt die wissenschaftliche Brille auf den Zeitpunkt im Markt?
Ja, ist immer schwierig mit dem Zeitpunkt, ne? So wie im Aktienmarkt auch. Ne? Natürlich die Hörer und Hörerinnen, die wollen immer wissen, ist es jetzt richtig? Aber ich meine, es ist ein langfristiges Investment und der Einstiegszeitpunkt ist wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, sondern was viel wichtiger ist, wir haben nach wie vor einen Markt, der einfach durch eine große Knappheit gekennzeichnet ist. Wir werden dieses Jahr erleben, dass die Baufertigungszahlen ja noch weiter runtergehen. Wir haben gleichzeitig nach wie vor einen sehr hohen Bedarf, eine sehr hohe Nachfrage nach Immobilien. Und das hält letztlich die Renditen ja in dem Markt attraktiv. Also von daher sind Immobilien eine spannende Assetklasse, gerade Wohnimmobilien. Ich rechne auch damit, dass die... Ich fand es spannend, dass du gesagt hast, die Preise für Mehrfamilienhäuser gehen noch weiter runter. Das ist natürlich so ein Markt, den hat man nicht so richtig, der ist auch statistisch nicht so gut erfasst. Bei den Eigentumswohnungen und bei den Häusern sieht man natürlich schon, dass die Preise schon wieder anziehen. Also da geht's einfach nach oben, die Mieten ziehen auch weiter an und von daher ist das ein spannender Markt. Und ich glaube auch gerade vor dem Hintergrund der globalen Situation, so was so an den Weltmärkten auch passiert, was auch in den Aktienmärkten passiert, sind Immobilien auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Ne? Also nochmal dieser Portfolio-Gedanke. Wohnimmobilien hängen halt von anderen Dingen ab. Da geht es vor allen Dingen um Demografie, da geht es um Haushaltseinkommen. Das alleine deswegen macht es schon Sinn, in Immobilien zu investieren, um besser zu diversifizieren zu dem, was an den Aktien- und Kapitalmärkten passiert.
Ich wollte gerade noch ergänzen, ich denke nicht, dass sie weiter runtergehen. Ich denke nur, es sind weiter auf einem relativ tiefen Niveau. Also wir merken jetzt schon, auch seit einem Jahr geht es nicht mehr runter. Ja, geht es mal hoch, mal runter, aber eigentlich stabil, aber auf relativ niedrigem Niveau. Ich denke halt nicht, dass es hoch geht, weil viele sich dieses Jahr auch wirklich noch trennen müssen durch Prolongationen in zu deutlich höheren Zinsen. Das ist mein Statement.
Okay, ich habe zwei Fragen. Das eine ist... was den Abverkauf am Ende betrifft, aber zumindest oder zunächst zuvor, davor nochmal. Du sagst, viele können sich die Sanierung nicht leisten, alleine schon die Anforderungen an Elektrizität. Da haben wir aber natürlich auch eine ganze Reihe von energetischen Sanierungen, was ja am Ende ein regulatorischer Markteingriff. Wir haben ja hier keine Marktpreisbildung, die sozusagen nur darauf basiert, was wir an Substanz im Markt haben, sondern wir haben ja eine Vorgabe, die müssen wir politisch gesetzlich erfüllen. Und damit sind auf einmal etliche, die diese Sanierung dann tun müssen, nicht mehr in der Lage, die Sanierung zu finanzieren. Nur mal in einer Welt, in der das vielleicht möglich wäre und diese Sanierungen spielen jetzt nicht mehr so eine große Rolle, wäre das Investment trotzdem noch stabil oder würde damit der gesamte Markt steigen oder kriegt ihr dann schlechtere Einkaufspreise? Haben wir einen künstlichen Markt oder sind wir einfach nur jetzt im Einkauf im Moment davon betroffen, aber hinterher, was die Wertstabilität des Fonds angeht, gar nicht so?
Also vom Grundsatz haben wir immer gesagt, das hatte ich auch früher schon gesagt in den Webinaren, die wir anbieten, wir sind jetzt nicht, wir investieren nicht aus ökologischen Gründen, da müssen wir ehrlich sein, sondern immer aus ökonomischen Gründen und versuchen das in Einklang zu bringen. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist diese energetische Sanierung auch sinnvoll für den Investor, Eigentümer und für den Mieter. Da haben wir manchmal die Tendenz, dass wir darüber aber ein wenig hinausschießen und nicht jede Renovierungsmaßnahme, wir können ja über Wärmepumpen im Bestand zum Beispiel einen eigenen Podcast machen, inwiefern das sinnvoll ist. Es hört oft dann auf, ökonomisch sinnvoll zu sein. Und da sind die Eingriffe schon sehr stark. Und ich halte auch die Eingriffe gerade im einfachen und zweckmäßigen Wohnen, die wir haben, für manchmal übertrieben, weil wir sie uns einfach eigentlich nicht leisten können und irgendjemand muss die Kosten ja tragen. Wenn es der Verkäufer, also wenn es der Käufer nicht kann, dann muss es der Mieter tragen. Aber wir wollen doch niedrige Mieten haben. Also irgendwo haben wir da schon einen Zielkonflikt, den wir nah wahrnehmen. Es wird sehr stark immer über Neubau geredet und über schöne Wohnungen in guten Lagen. Aber das einfache und zweckmäßige Wohnen, was wir zum Beispiel hauptsächlich in unseren Fonds haben, da muss man schon mal kalkulieren. Bei einer Wohnung, die für 6,50 Euro vermietet ist und dann eine Fluktuation haben, da können Sie ja mal rechnen, ja, wie lange ich die vermieten muss, um die überhaupt für 25.000 oder 30.000 Euro renovieren zu können. Und dann rede ich noch nicht von der energetischen Maßnahme. Ich rede erstmal nur von Elektronik, innen, was weiß ich, vielleicht Asbestbeseitigung. Ich rede noch gar nicht von außen energetisch. Ja? Und da haben wir schon aus meiner Sicht einen überregulierten Markt, der wirklich schwierig ist.
Ja, okay. Also ein weiterer Hinweis darauf, es ist zu doll reguliert. Wir hatten das an der einen oder anderen Stelle schon mal, sind dafür manchmal auch verhauen worden, das genauso zu formulieren, aber genau.
Und wenn wir jetzt noch einen Mietendeckel haben, dann bin ich mal wirklich gespannt, wie das überhaupt noch funktionieren soll. Dann wird's wirklich schwierig. Im Moment haben wir ja eher zu wenig Investoren in den deutschen Markt und nicht zu viel. Also das auch unsere Meinung, aber wir sind da vielleicht auch nicht neutral.
Ja, also es ist sicherlich zu viel reguliert, aber grundsätzlich machen die Investitionen in Energieeffizienz schon auch Sinn, ne? Also bis zu einem bestimmten Maß. Also es gibt einfach Immobilien, die haben einen so hohen Energieverbrauch und da gibt es einen Sweet Spot, wo du einfach sagen kannst, das rechnet sich eben auch wirtschaftlich.
Ja.
Ja, weil wir ja auch wissen, selbst ohne CO2-Preis werden die Preise für Gas und Öl weiter steigen und dann macht es Sinn, eben die Kosten da auch zu reduzieren. Also von daher gibt's da einfach schon einen Punkt, aber wir haben es an der einen oder anderen Stelle übertrieben, gerade was eben den Grad der Energieeffizienz angeht.
Also wir machen es ja auch gerne, weil wir dadurch natürlich am Ende schon eine Mieterzufriedenheit haben. Ja, man muss mit den Mietern dann halt auch kommunizieren. Man legt ja einen Teil der Kosten auch um, ne, die man reinsteckt. Und da muss man mit den Mietern halt reden und denen auch ausrechnen und sagen, okay, ihr zahlt jetzt vielleicht 1 Euro mehr Miete auf den Quadratmeter. Aber guck mal, ihr habt 70 Cent oder 65 Cent jetzt Energiekosten eingespart. Jetzt gerade in diesem Winter wird es sehr interessant, ja, die Rechnung. Und außerdem sieht eure Liegenschaft ganz anders aus. Ihr habt eine ganz andere Wohnqualität. Also insofern kommen wir damit auch bis zu einem bestimmten Punkt gut klar.
Ja, okay. Interessant. Aber mit bangem Blick auf die Zeit, lasst uns zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen und versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Es ist ja nun noch sehr früh im Jahr 2026. Womit müssen Anleger rechnen? Politisch, marktlich, aber auch in Bezug auf die Zinsen. Gordon.
Also wir müssen ja immer, wenn wir einen neuen Prospekt machen, einen neuen Fondsplan, unsere Erwartungen schriftlich niederlegen und gehen aktuell tatsächlich von einem stabilen Zinsniveau aus. Das ist einfach, wir refinanzieren im Moment für 5 Jahre ungefähr zu 4%. Und wir planen jetzt gerade den Fonds Nummer 15 und schreiben da 4,5% rein, um ein bisschen Puffer zu haben. Ja, wenn es dann doch fallende Tendenzen geben sollte, wie in den USA gerade, ja, dann wäre das schön. Aber wir können nicht damit, wir können das wissenschaftlich nicht herleiten. Das kann Michael deutlich besser. Und insofern gehen wir einfach immer mit ein bisschen, mit 50 Basispunkten Puffer. Also wir planen 4,5 und aktuell sind es 4 und kämen damit gut klar.
Okay. Michael, was ist dein Blick auf den Markt 26?
Ja, es passiert natürlich wahnsinnig viel, ne? Also wenn wir jetzt politisch mal schauen, ich glaube, man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass die eine oder andere zusätzliche Mietregulierung kommen kann, gerade beim Markt für möbliertes Wohnen. Es soll ja jetzt bald auch das Thema Indexmieten nochmal näher betrachtet werden. Also ich glaube, da muss man immer damit rechnen, dass da noch was passiert. Spannend wird wirklich das Jahr mit den oder die Entwicklung bei den Zinsen. Wir sehen ja jetzt gerade, dass die Energiepreise vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen runterkommen. Ja, wir sehen die Entwicklung, die wir da in Venezuela haben, im Iran jetzt möglicherweise. Es gibt die große Chance, dass sich ja vielleicht geopolitisch einiges auch besser darstellt am Ende des Jahres, als man das vielleicht erwartet hat. Und das könnte tatsächlich auch einen gewissen Impuls für die Zinsentwicklung darstellen, dass quasi Risikoprämien auch fallen, dass wir bei den Inflationsraten aufgrund der günstigen Energiepreisentwicklung vielleicht auch besser dastehen. Also ich halte es durchaus für möglich, dass die Zinsen auch ein bisschen runtergehen. Das ist noch ein zartes Pflänzlein, muss man auch sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir feststellen werden, 2026 ist vielleicht ein freundlicheres Jahr, als wir uns das im Moment vorstellen. Ich glaube, Gordon hat es am Anfang auch angesprochen. Es gibt ja so einen großen Pessimismus, was den Standort angeht und was die wirtschaftliche Situation angeht. Alle Konjunkturprognosen sagen aber zumindest, naja, ein gewisses Wachstum haben wir dieses Jahr, allein schon, weil eben die Sondervermögen auch ein bisschen wirken und der Staat ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, aber es könnte auch so wirtschaftlich etwas freundlicher werden. Also das ist vielleicht nochmal eine kleine Hoffnung auch und eine kleine Motivation, vielleicht doch über eine Investition nachzudenken. Und ich glaube auch, das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon geteilt, wir sind vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. Ja, also wir sehen es nicht ganz realistisch. Die Lage ist besser als die Stimmung. Ja, und von daher, ich bin eigentlich recht optimistisch, dass dieses Jahr am Ende besser sich darstellt, als das viele glauben.
Es ist eher eine 1A-Lage.
Naja, ob wir jetzt in der 1A-Lage da schon sind, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht zumindest die 1B-Lage.
Sehr gut. Haben wir was vergessen zum Schluss, Gordon? Habe ich irgendeine Frage vergessen zu stellen? Gibt es noch einen Hinweis, den du geben möchtest?
Ich denke einfach, dass wenn wir uns in 6, 8 Jahren, 5 Jahren vielleicht auch nochmal treffen, dass viele zurückschauen werden und sagen werden, hätte ich doch investiert. Da glaube ich schon sehr dran, weil es in jedem Zyklus immer so war, dass man dachte, der Zyklus endet nie. Ob er positiv ist oder ob er negativ, aber der Zyklus, der war jetzt wirklich schon eine längere Zeit negativ. Und deswegen, Michael, pflichte ich ja also bei. Wir müssen halt vorsichtig kalkulieren, aber natürlich wäre eine Zinssenkung, glaube ich, auch genau das, was wir brauchen. Nicht nur im Immobilienmarkt. Und wenn es da eine Rechtfertigung gibt aufgrund gesunkener Energiepreise, wäre das natürlich toll. Und das würde den Immobilienmarkt wirklich beflügeln. Und das würde dann wahrscheinlich schneller aufwärts gehen, als man so denkt.
In diesem Sinne. Ich danke dir herzlich, Gordon, dass du hier unser Gast warst und all die interessanten Insights mitgebracht hast. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Danke auch dir, Michael, für dein wissenschaftliches Grounding. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Macht's ganz gut, genießt die letzten Ausläufer des Schnees und dann bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ciao. Tschüss.
Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.